Herzlich willkommen zu einer neuen, besonderen Folge von Was mich bewegt, denn wir wollen in Zukunft regelmäßig spannende Interviews und Gespräche auch zusätzlich zu unserer Folge, die wir ja regulär am Montag rausbringen, auch herausbringen.
Ja genau, Yannick, und heute widmen wir uns zusammen mit Magna, dem Partner der heutigen Folge, einem Thema, das nicht nur für die gesamte Automobilindustrie weltweit in den letzten Jahren neu an Relevanz gewonnen hat, sondern im Prinzip für alle Industrien. Aber natürlich blicken wir auf die Autoindustrie, nämlich das Thema Nachhaltigkeit.
Richtig, wir sprechen heute mit zwei absoluten Experten von Magna über die aktuellsten Entwicklungen rund um CO2-Reduktion in der Fertigung, ressourcenschonende Materialien bis hin zu zirkulären Produktstrategien und natürlich darüber, wie einer der größten Autozulieferer der Welt diesem ja so zukunftsweisenden Thema auch seinen Stempel aufdrückt.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Und an dieser Stelle begrüßen wir Markus Binder, er ist Director Energy bei Magna. Willkommen, Markus.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Und außerdem bei uns Michael Fähnrich, er ist Product Sustainability Manager bei Magna. Schön, dass Sie dabei sind.
Danke, dass ihr mir habt.
Genau, wir wollen, bevor wir so ein bisschen wirklich an die ganz harten Themen rangehen und ins Thema einsteigen, mal so ein bisschen eher so den persönlichen Einstieg wagen und euch mal fragen, wie ihr denn überhaupt zu euren heutigen Rollen bei Magna gekommen seid und welche Verantwortung ihr bei diesem, ja, wie ich es ja eingangs gesagt habe, schon so zukunftsweisenden Thema Nachhaltigkeit innehabt. Markus, vielleicht fangen wir mit dir an.
Ja, gerne. Gut, wie bin ich zur Nachhaltigkeit gekommen? Das war eine sehr lange Reise jetzt inzwischen. Bin jetzt inzwischen seit 22 Jahren bei Magna und der Start war ein praktischer Start im Bereich Instandhaltung für Gaswasserheizungsinstallateur gelernt und bin damals schon ziemlich früh mit dem Thema Energie in Berührung gekommen und dann bei Magna in der zentralen Instandhaltung schon zuständig gewesen für die Reparatur und Wartung von Energieanlagen. Und das war so der Wendepunkt dann, wo ich gemerkt habe, okay, der praktische Ansatz ist zu wenig, da muss ein bisschen mehr sein, um dann das ganze Thema Energie und der ganzen Komplexität, was es in der Industrie ist oder hat, auch zu verstehen. Und habe dann berufsbegleitend, in Deutschland sagt man das Abitur, bei uns die Matura, nachgeholt. Dann aber Bachelor- und Masterstudium im Bereich Energiemanagement und Nachhaltigkeit. Und ja, das habe ich dann auch intern bei Magna immer weiter in die Richtung Nachhaltigkeit gebracht. Werksplanung, Energiemanagement in Graz bei unserem Standort und dann 2019, der Wechsel dann zu uns, zur Magna International, zuständig dann gewesen für Energiemanagement in Europa. Dann ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, Sustainability immer mehr dann in Fahrt kommen, Dekarbonisierung. Und so bin ich dann seit 2023 jetzt zuständig global für das ganze Thema Energiemanagement in unserer Nachhaltigkeitsabteilung.
Und das Thema Energienachhaltigkeit, also schon lange, begleitet deine Karriere schon lange. Michael, wie war es denn bei dir und wie bist du zu deiner Rolle gekommen?
Bei mir, also ähnlich wie bei Markus, Nachhaltigkeit betrifft, wird mir auch schon das ganze Leben begleiten. Ich habe mein Masterstudium gemacht in Umweltsystemwissenschaften, habe vorher auch schon unterschiedliche Firmen gearbeitet im Bereich von Biomasseforschung, dann in einer Umwelttechnikfirma für Deponietechnik und Probennahmen von Gas, Wasser, Luft. Und bin dann eigentlich von über 3 Jahren dann in die Magna gekommen. So eine lustige Geschichte eigentlich, dass der Markus Binder früher mein Chef war, der hat mich eingestellt für Europa. Und für das Thema Lebenszyklusanalyse und Nachhaltigkeit hat er Unterstützung gebraucht. Und das hat sich praktisch in den letzten Jahren immer, Nachhaltigkeit immer mehr und mehr Fokus bei der Markt, nicht nur in der Markt, sondern auch in der Gesellschaft, mehr und mehr Fokus dahin gekommen. Und seit 2 Jahren, mehr oder weniger, habe jetzt die globale Rolle übernommen, bin dann auch zu unserem Director of Sustainability, Ahmed El-Ghansouri, gekommen. Und auch globale Strategien für nachhaltige Materialien, Lebenszyklusanalysen, auch Kundenanforderungen, die in Nachhaltigkeit gehen, in unserer Organisation bearbeiten und unterstütze die Werke in diesen ganzen Bereichen global und weltweit.
Nachhaltigkeit ist ja jetzt ein Thema, ich habe es eingangs gesagt und ihr habt es ja auch nochmal mit sozusagen euren Karrierewegen so ein bisschen unterstrichen. Es ist ein zukunftsweisend wichtiges Thema, was in den letzten Jahren immer mehr an Relevanz gewonnen hat. Aber es ist auch immer so eine Frage der Definition, beziehungsweise was steckt eigentlich dahinter? Es ist ja so vielschichtig. Es gibt ja so viele Ansatzpunkte, wie man das Thema Nachhaltigkeit im Industriekontext auch vorantreiben kann und begreifen kann. Aber was bedeutet es denn jetzt ganz persönlich für euch und wie prägt der Begriff Nachhaltigkeit eure tägliche Arbeit?
Wie du schon gesagt hast, Janik, das Thema Nachhaltigkeit ist, ich würde mal sagen, ein ziemlich großes Wort, was jeder vielleicht da unterschiedlich interpretiert oder versteht. Und meine persönliche Haltung oder meine persönliche Meinung dazu ist, das, was wir heute machen, soll keine negative oder so wenig wie möglich negative Auswirkungen auf die nächsten Generationen haben. Das ist meine persönliche Meinung oder Haltung zu dem ganzen Thema. Besonders auch als Vater von einer kleinen Tochter hat sie dann die ganze Sichtweise von mir persönlich natürlich noch mehr verstärkt in die Richtung. Und wenn man es jetzt vom theoretischen Ansatz her sieht, mit was ist Nachhaltigkeit, mit es muss alles in oder soll alles in Einklang mit Ökologie, Ökonomie und mit Sozialen sein, das ist auch für mich persönlich dann auch so der tägliche Kompass bei dem Thema, bei allen Projekten, bei allen Aktivitäten und Initiativen. Wenn man die befolgt, glaube ich, dann ist man auf einem guten Weg.
Michael, du siehst das ähnlich.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also kann ich nur meinen Kollegen Markus beipflichten. Das Thema Nachhaltigkeit ist so groß, andere gewisse Bereiche, gewisse Leute dann das irgendwie anders definieren. Wie gesagt, Definition ist alles. Die Betrachtung von den ökosozialen Impact, von nicht nur Umwelt, Einflüssen von CO2-Emissionen, Energieeinsparung, aber auch zu den sozialen Hinsicht. So ein großes Thema, das kann man eigentlich auch nicht in einer kleinen Podcast-Runde dann, glaube ich, dann so genau besprechen. Also das ist unser persönliches Thema. Ich bin von Anfang an, bin ich Nachhaltigkeit immer sehr gut zugewandt. Ich habe mein ganzer Werdebereich beruflich hat sich immer auf Nachhaltigkeit oder auf Umwelt bezogen und also sehr großes Thema für mich und ich schaue, dass ich da immer bei jedem Thema, wie Markus schon erwähnt hat, jedes Projekt, was gestartet wird, dann wird die Betrachtung, was hat das für einen Einfluss, nicht nur auf uns, also Magna Company oder auf eine Person, sondern auch auf die ganze Umwelt, auf unsere ganze Gesellschaft.
Ja, ihr habt es gerade gesagt, Janik hat es eingangs gesagt, ihr habt es beide gerade nochmal bestätigt, das Thema ist ein sehr großes, sehr komplexes, sehr vielschichtiges Thema. Wir haben uns heute natürlich ein bisschen zum Ziel gesetzt, Michael, auch wenn du recht hast, dass das in einer Podcast-Folge schwierig wird, das komplett sozusagen die Orange da zu schälen, wollen wir es natürlich versuchen, fangen aber jetzt mal so ein bisschen, sagen wir mal, relativ weit oben an, nämlich einfach mit Magnas Nachhaltigkeitsstrategie und überhaupt dem Nachhaltigkeitsverständnis eures Unternehmens. Ja, also Magna hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2050 weltweit Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Wie sieht denn der Fahrplan bis dahin aus? Und vielleicht auch, was sind 2050? Ist natürlich auch noch ein paar Jahre hin. Was sind denn die Meilensteine, die man bis dahin so erreicht haben muss, damit ihr auch wisst, ja, wir sind on track?
Genau, wie du erwähnt hast, 2050 ist ja wirklich sehr weit weg und ist eine sehr lange Reise bis dorthin. Und natürlich haben wir uns Zwischenziele bis dorthin gesteckt und das sind zum Teil sehr ambitionierte Energieeinsparungsziele und jede eingesparte Kilowattstunde brauche ich jetzt nicht dekarbonisieren. Und so sind unser großer Fokus jetzt im Bereich Scope 1 und 2 auf das ganze Thema Energieeffizienz mit Energieeinsparungsziele. Wir haben die letzten 2 Jahre mit jeweils 5% Energieeinsparung unsere Ziele jedes Mal erreicht. Das war ein riesengroßer Beitrag dazu. Das war jetzt in der Vergangenheit, aber wenn wir jetzt vorausschauen, haben wir uns jedes Jahr bis 2030 hohe Ziele da gesteckt. Wir sind dieses Jahr wieder auf einem guten Weg, die zu erreichen. Was sind die nächsten Zwischenschritte, wenn man ein bisschen weiterschaut? 2025 ist auch ein großer Meilenstein. Also in diesem Jahr stellen wir alle unsere Standorte, unsere Produktionsstandorte auf erneuerbaren Strom um. 2028 unsere Standorte in Kanada und dann in 2030 alle restlichen Standorte global. Das ist ein riesen Stellhebel, wenn wir alle unsere Standorte mit erneuerbaren Strom versorgen. Und das ist ein riesen Schritt Richtung 2030. Aber darüber hinaus arbeiten wir jetzt schon auch die Lösungen zu finden, wie wir das ganze Thema Erdgas ersetzen können in unserer Infrastruktur, aber auch in unseren Prozessen. Da ist natürlich immer schwierig. Es muss natürlich eine wirtschaftlich tragfähige Lösung sein, aber auch eine verfügbare Lösung. Wenn ich jetzt daran denke, man spricht immer über Wasserstoff, aber der muss einmal verfügbar sein. Als ein Beispiel, was ich nenne, aber genauso andere Lösungen, die es auch mittlerweile zwar am Markt gibt, aber noch nicht in der Größe und in der Tragfähigkeit verfügbar sind.
Ja. Jetzt fahrt ihr, und das finde ich spannend, bei Magna betont ihr, dass ihr einen sehr ganzheitlichen Ansatz fahrt, was natürlich beim Thema Nachhaltigkeit auch wirklich wichtig ist. Jetzt ist es so, Yannick und ich als Branchenbeobachter stellen natürlich häufig, wenn wir auf die Autoindustrie schauen, fest, dass es viele Leuchttürme gibt und vielleicht aber die Ansätze dahinter eben noch gerade eben nicht so ganzheitlich sind. Was zeichnet denn für euch einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz aus?
Ein ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz ist, wenn man jetzt einmal so von klassischen Umweltmaßnahmen spricht, die was es ja in der Vergangenheit auch schon immer gegeben hat, hat sich aus meiner Sicht der Blickwinkel darauf geändert oder eine zusätzliche Perspektive ist drauf gekommen. Also wenn man ganz ehrlich ist, bevor das unsere Dekarbonisierungsstrategie war, haben wir schon immer Umweltmaßnahmen umgesetzt. Und mit diesen Umweltmaßnahmen war der primäre Fokus natürlich genauso auf Kosteneinsparung. Und jetzt der ganze Blickwinkel mit Dekarbonisierung hat natürlich die Motivation dazu verändert. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht jetzt auch der ganzheitliche Ansatz, wenn man das ganze Thema betrachtet. Mhm. Also nicht nur Kosten, sondern genauso ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Ja. Da würde mich da jetzt mal interessieren, wenn ich jetzt an einen ganzheitlichen Ansatz denke, dann heißt das für mich auch über die Unternehmensgrenzen hinaus. Also wie arbeitet ihr denn eigentlich, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, eben auch mit weiteren Partnern, OEMs, Zulieferern? Die Lieferkette ist lang. Viele Partner sind im Endeffekt in der Autoindustrie am Ende natürlich an der Fertigung von Fahrzeugen beteiligt. Da muss man natürlich, wenn man einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz fahren will, natürlich auch sozusagen links und rechts schauen. Wie macht ihr das? Wie organisiert ihr das?
Ja, also das Stichwort Partnerschaften möchte ich da aufgreifen. Das ist einfach essentiell ist, die Reise werden wir nicht alleine schaffen oder das Ziel werden wir nicht alleine erreichen. Und deswegen sind Partnerschaften einfach wichtig, ob das jetzt die Partnerschaft mit unseren Kunden oder auch mit unseren Lieferanten, aber auch mit anderen Organisationen auf die Blicke, wie zum Beispiel über den VDA, wo wir miteinander vernetzt sind mit unseren Kunden, aber genauso mit unseren Lieferanten oder mit unseren Peers und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Weil eben die Reise werden wir nicht alleine schaffen und das Ziel zu erreichen und die Transformation zu der ganzen Thema Dekarbonisierung ist ein Zusammenspiel aus allen. Und wir haben genauso auch Partnerschaften beim Thema Energieeffizienz. Das heißt, wir haben Firmen oder partnerschaftliche, ich würde mal sagen, Rahmenverträge mit unseren Firmen, wo wir gemeinsam Technologien umsetzen, wenn man jetzt zum Beispiel Energieeffizienzprojekte anschaut. Aber genauso Photovoltaik oder nachhaltige Energiesysteme zu integrieren. Da braucht man starke Partnerschaften mit externen Partnern. Aber genauso intern sind die Partnerschaften wichtig, wenn man jetzt in unterschiedlichen Abteilungen schaut. Also es wird auch nicht nur die Nachhaltigkeitsabteilung die Ziele erreichen. Wir brauchen alle anderen Abteilungen dazu, ob es Einkauf und so weiter sind. Und ja, das ist die würde man sagen, essentielle Zusammenarbeit mit internen und externen Partnerschaften, um das Ziel zu erreichen.
Dann ist Nachhaltigkeit aber einfach auch eine Kommunikationsaufgabe, ja. Dann habt ihr wahrscheinlich auch relativ viel die Aufgabe, sozusagen vielleicht auch ein Brückenbauer zu sein, zwischen den Abteilungen, viel mit den Abteilungen zu sprechen, kann ich mir vorstellen. Genauso aber vielleicht auch mit anderen Partnern, Unternehmen, weil das Ganze einfach, ja, zu so einem großen Maße auch einfach eine Kommunikationsaufgabe ist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Markus, das, was du jetzt gesagt hast, das unterstreicht ja auch nochmal die vielen Ansatzpunkte, das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich nicht nur im Unternehmen, sondern auch über die Unternehmensgrenzen hinaus umzusetzen. Und dabei wird das ganze Thema natürlich in verschiedenen, ja, ich sage mal Reichweiten oder Scopes, wie es dann sozusagen in der Nachhaltigkeitsfachsprache ja auch genannt wird, umrissen oder strukturiert. Und natürlich muss man erstmal anfangen, als Unternehmen vor der eigenen Haustür zu kehren. Und da geht es natürlich erstmal darum, den Energieverbrauch zu reduzieren, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Markus, du leitest dir das Thema Energy bei Magna. vielleicht wenn wir mal ganz konkret auch auf die Fertigung schauen, ja einer der größten Energiekonsumenten, wenn wir auf unsere Industrie, auf die Automobilindustrie schauen oder auf die Industrie ganz grundsätzlich. Welche ganz konkreten Maßnahmen setzt ihr denn um, diesen Energieverbrauch in der Fertigung zu reduzieren?
Gut, also wie ich vorher erwähnt habe, über unsere Energieziele werden die ganzen Projekte initiiert und wir haben die letzten 3 Jahre jetzt über 3.400 Projekte umgesetzt. Wird natürlich einen Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt auf die einzelnen Projekte eingehen.
Nee, ich würde sagen, machen das gleich mal.
ich möchte zwar ganz interessante, ich würde mal sagen, Initiativen oder Kampagnen, die was wir jetzt gerade gestartet haben, erwähnen. Und das sind, die eine nennt sie bei uns die Downtime Challenge. Und das ist ganz ein spannender Ansatz hier, weil wir versuchen mit dieser Challenge den Energieverbrauch in der produktionsfreien Zeit wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn man daran denkt, dass am Wochenende oder wenn man Zweischichtbetrieb das Werk in Betrieb hat, wirklich ein enormer Anteil noch in der produktionsfreien Zeit an Energie verbraucht wird, weil es eben vielleicht einfach vergessen worden ist oder keinen konkreten Ablauf dazu gibt. Und wir haben die Challenge ins Leben gerufen, weil wir genauso wie wir vorher über Partnerschaften gesprochen haben, gesagt haben, wir müssen alle zusammenkommen an einem Standort bei uns. Das ist eben die Produktion, das ist aber ob es die Instandhaltung ist oder die Nachhaltigkeitsabteilung ist, und wirklich zu schauen, wie kann man gemeinsam hier den Verbrauch wirklich auf ein Minimum zu reduzieren und wirklich, ich nehme jetzt das Wort wieder, nachhaltige Prozesse implementiert, dass das nicht nur an einem Wochenende oder an einem Abend ist, sondern das ganze Jahr. Und die Challenge hat dann 4 Kategorien, damit es auch fair bleibt. Da geht es über innovative Ansätze, da geht es, wer hat wirklich am meisten reduziert. Und da wird, das wird über diesen Award, gibt es dann am Ende sichtbar bei uns gemacht. Und das ist eine große Initiative. Und die zweite Initiative ist, dass wir haben wirklich an vielen Standorten mit fast keinem oder ganz wenig Investitionen große Einsparungen erzielt. Ob das jetzt irgendwie Temperaturanpassungen war, wo ich wirklich nur hinterfragt habe, ist es notwendig, dass so viel Temperatur bei diesem Prozess oder ob es auch in der Infrastruktur in den Hallentemperaturen ist, um diesen zu reduzieren. Das kostet nichts, hat aber riesige Einsparungen. Wir haben diese dann in so einer, wir haben es genannt, Case-Study-Bibliothek gesammelt. Und die Initiative zielt darauf ab, dass jeder Standort, und das sind doch global über 300 Produktionsstandorte, diese checken und schauen, können wir die bei uns implementieren. Und mit diesen 2 Maßnahmen erwarten wir uns dieses Jahr einen riesengroßen Stellhebel, um ja Schritt für Schritt unseren Energieverbrauch zu senken.
Ja, das finde ich auch spannend. Das ist das, was man, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, spricht man über die großen Projekte. Da geht es um erneuerbare Energien. Wir haben hier einen Photovoltaikpark auf dem Dach der Fertigungsanlage installiert oder die großen Windkraftanlagen, die wir jetzt einsetzen. Das sind immer die auch sehr plakativen Projekte. Aber ich finde es immer ganz spannend, dass man vielleicht auch den ersten Ansatz oder den ersten Weg wählt, erstmal zu schauen, wo gibt es eigentlich Verbräuche oder Emittenten, die vielleicht auch schnell reduziert werden können. Also Dinge, die, wie du gerade sagst, sozusagen in toter Zeit plötzlich Verbräuche entstehen oder ganze Zeit entstehen, die man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Also das finde ich schon spannend. Aber ihr setzt ja wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt wieder bei den plakativen Projekten bin, eher auf erneuerbare Energien, Photovoltaik, Windkraft. Gibt es da noch Beispiele, die ihr nennen könnt, die ihr vielleicht auch zuletzt erst umgesetzt habt? Oder was ist dann vielleicht auch der Hebel in dem Bereich, der den größten Einspareffekt auch erzielt?
Genau, du hast es ja gut zusammengefasst nochmal. Es ist ganz wichtig, einmal wirklich alles zu reduzieren, was geht. Und bevor wir dann wirklich mit erneuerbarer Energie anfangen, so ist auch unser Dreieck über Transparenz, Effizienz und dann Einsatz von Erneuerbaren. Wie du gerade gesagt hast, Photovoltaik ist ein Baustein zum Weg zum Dekarbonisieren. Es ist jetzt per se natürlich keine Energieeinsparung, aber es ist natürlich eine Transformation vom Energieverbrauch auf erneuerbar. Und da haben wir wirklich riesengroße Projekte die letzten Jahre umgesetzt, speziell auch in Österreich, aber auch in Deutschland, wo auf unseren Standorten wirklich sinnvoll, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht so groß wie möglich, oder dass man Platz hat wie möglich, sondern dass es wirklich sinnvoll die Auslegung der Photovoltaikanlage macht. Sind viele Projekte umgesetzt worden, wenn in Größenordnungen auch von 11 Megawatt Peak, also wirklich riesengroße Anlagen, die schon Sinn machen. Wir sind beim Thema Wind Da haben wir gar keine Projekte. Das ist jetzt auch nicht in unseren, in unseren Hauptfokus. Dafür haben wir aber ganz andere interessante Projekte hier umgesetzt im Bereich Wärmeversorgung, wie wir unsere Wärmeversorgung wegbekommen von Erdgas. Da haben einige Standorte eine Umstellung auf Nahwärme aus Biomasse gemacht. Ist ein ganz interessanter Ansatz, also da Abwärme aus, aus Klärschlamm. Und mit dieser Wärme versorgen wir dann einen Teil unserer Werke mit der Wärme. Und das ist ein ganz spannender Ansatz.
Jetzt ist natürlich entscheidend dabei auch, man kann viele Projekte aufsetzen, man kann viel Initiative zeigen und viel versuchen, auch die Energie zu einzusparen. Wichtig ist aber dabei auch am Ende zu sagen, ja, was habe ich denn eigentlich eingespart oder wie kann ich denn eigentlich der Nachhaltigkeit Vorschub leisten? Und das muss ich ja auch in Zahlen am Ende des Tages ausdrücken. Ihr habt ja bei Magna ja auch unterschiedliche Ansätze, wie ihr den Fortschritt bei dem Thema Nachhaltigkeit oder CO2-Reduktion zum Beispiel auch überwacht und messt. Wie setzt ihr das um? Was habt ihr da für sozusagen Mechanismen etabliert?
Ja, das ist ein entscheidender Punkt, die Nachweisführung. Also ich kann jetzt Projekte umsetzen und dann hinschreiben, okay, ich habe das und das erreicht. Aber die Nachweisführung ist da extrem wichtig und da nehme ich zwei Beispiele, wie wir das Ganze verfolgen. Zum einen haben wir ein wirklich effektives Dashboard aufgesetzt bei uns, wo wirklich alle, und nicht nur jetzt Energie, aber ich spreche jetzt hauptsächlich von Energie und Dekarbonisierung für meinen Teil, alle Projekte drinnen sind, wo alle Projekte nachweislich auch dargestellt sind, wir alle Energieverbräuche haben, also das ist schon mal der erste Ansatz, dass du überhaupt die Transparenz hast, wo geht die ganze Energie hin oder wo wird sie verbraucht, da können wir wirklich für jeden einzelnen Standort die volle Transparenz aufrufen mit dem Dashboard. Das hilft natürlich dabei und motiviert auch, weil nur wenn ich weiß, wo ich jetzt stehe, dann weiß ich, wie ich mich morgen verbessern kann. Und also zum einen eben Nachweisführung und Transparenz und das Zweite, und das ist wirklich ein wesentliches Tool für uns, und das ist ein internes Rating unserer Standorte. Und dieses interne Rating kann man sich so vorstellen, das nennt sich bei uns ein MAFACT und das ist Magna Factory Concept. Das ist für alle Bereiche, ob das jetzt Logistik, Einkauf und so weiter ist, aber da gibt es zwei Themen, Energie und auch Nachhaltigkeit. Da gibt es zwei unterschiedliche Fragebögen dazu. Und es gibt einen Score von 0 bis 5, wobei 5 Weltklasse ist und der wirklich extrem schwer zum Erreichen ist. Es gibt zum einen Maßnahmen, aber auch Prozesse, die umgesetzt sind. Also ein Teil ist davon, jeder Standort bei uns muss einen Energie-Champion, nennen wir ihn, einen Energiebeauftragten haben. Es muss ein Energieteam geben. Es muss das Energieteam monatlich zusammenkommen. Es müssen die Ziele erreicht werden. Also so, würde man sagen, handelt man sich von 0, also wirklich den schlechtesten Zustand, auf 5, auf Weltklasse. Und das ist auch ein Gamification-Ansatz, der was unheimlich motivierend ist. Gibt natürlich eine Challenge unter den Standorten oder unter den unterschiedlichen Gruppen. Und für uns ist es so ein Tool, wo man vieles dadurch natürlich steuern kann. Also alle 4 Jahre wird dieser Fragebogen dann neu überarbeitet. Und da sind also so zentrale Themen drinnen auch mit Maßnahmen, dass ein Standort Energiemonitoring umgesetzt hat oder dass er so ein Shutdown-Procedure drinnen hat oder effektiv umsetzt. Und ja, das ist eben zur Nachweisführung, aber um neue, weitere Projekte oder Initiativen zu finden, extrem wertvoll für uns.
Dann wollen wir vielleicht an der Stelle mal einen kleinen Switch machen. Michael, dich nochmal reinnehmen, nämlich mit deiner Expertise rund um vor allem das nachhaltige Produkt, also Nachhaltigkeit natürlich und Energieverbrauch rund um Werke. Die haben wir jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, aber auf der anderen Seite muss natürlich das Produkt, die Materialien, die eingesetzt werden, genauso nachhaltig sein, wenn man das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachtet. Und was ich ganz spannend finde, ist, Magna hat ja, was das Thema nachhaltige Materialien angeht, ja im Prinzip so 4 Säulen definiert. Ja, einmal Circular Materials, Renewable Materials, End-of-Life Recyclability und Embedded Eco-Design. Vielleicht kannst du ja auf diese 4 Aspekte mal in Kürze eingehen und dann können wir ja vielleicht in den einen oder anderen Teil davon gleich nochmal tiefer eintauchen.
Ja, sehr gerne. Also wie du also erinnerst, wir in Magna haben nachhaltige Materialien auf 4 Säulen aufgeteilt. Wie wir es auch von Nachhaltigkeit kennen, nachhaltige Materialien ist auch ein Thema, was man jetzt nicht nur mit einem Thema abdecken kann, was jetzt nur auf einen Begriff sich reduzieren lässt, sondern man spricht da wirklich auf, wie wir es halt jetzt definiert haben, diese 4 Säulen. Und man kann jetzt nicht auch sagen, die 4 Säulen können für sich selbst betrachtet werden, sondern die sind praktisch, die müssen zusammenhängen. Wenn man sagt, ein Tempel mit 4 Säulen, ein Dach drüber, wenn jetzt eine Säule dann reinbricht, dann bricht die ganze Thema zusammen. Ja, wenn man jetzt ein bisschen eingeht auf diese vier Säulen, die wir haben, allein Circular Materials zum Beispiel, spricht man eigentlich von Materialien, die man wieder in einen geschlossenen Kreislauf wieder zurück integrieren kann. Sei es wieder Wiederverwertung, Wiederaufbereitung oder Recycling. Damit macht man eigentlich einen Fokus oder das Ziel ist, die Ressourceneffizienz zu erhöhen, also nicht Gewinne von Ressourcen als Ziel drin haben und natürlich auch den Abfall zu reduzieren, den man halt beim Produktion von einem Material natürlich immer den Anfall hat. Mhm. Wenn man schaut auf Renewable Materials, da spricht man eigentlich von erneuerbaren Materialien, ist die Übersetzung, da spricht man von Materialien, die aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen werden. Dass man nicht sagt, man baut das ab und dann existieren die nicht mehr, sondern ein Material, die auch schnell wachsen können. Klassisch, wenn man das sieht, jetzt Holz, Bambus zum Beispiel ist ein Thema, was als erneuerbare Material drinnen betrachtet werden kann, aber auch so Biokunststoffe, Naturfasern. Da gibt es einige Materialien, die man da betrachten kann. Wenn man jetzt sagt, wenn man mit Recyclability oder zurück Recycling redet bei Circular Materials, das End of Life Recyclability, spricht man eigentlich im Großen von einer Recyclingfähigkeit von einem Material, den man wieder zurückführen kann. Wie gesagt, Thema Circular Materials ist ja ziemlich ähnlich, aber das Fokus ist da auf das End of Life, also am Ende des Lebenszyklus von Material, wie kommt das wieder, kann man es wieder in den Stoffstrom oder in den ganzen Kreislauf wieder hineinbetten. Da ist es sehr unterschiedlich, die Materialien. Stahl-Alu hat eine sehr hohe Recycelfähigkeit, bis zu 90% schon. Gummi ist da so ähnlich, die 80%. Andere Sachen, wie zum Beispiel Kunststoff, Textilien, da spricht man eigentlich, das ist noch eher schwerer, diese wieder zurückrecyceln, haften, also nach dem Lebensende. Da spricht man eigentlich also von den 30%, dass man die wieder zurückkommt. Und die letzte Säule, Embedded Eco-Design, ist mehr oder weniger so eine Gesamtbetrachtung des Lebenszyklus und welchen Umwelteinfluss hat unsere Materialien in ein Produkt, jetzt nicht gesehen auf ein fertiges Produkt, sondern auch so auf Gesamtfahrzeugebene. Wie tun die Produkte sich in einem Gesamtfahrzeug, wie verhalten die sich miteinander, wie kann man die wieder teilen, also demontieren, dass man sie wieder reinbringt in den entsprechenden Stoffstrom, wo der dann am meisten Sinn macht oder wo es wieder dann recycelt, wieder in den ganzen Kreislauf zurückgebracht werden kann.
Da gehen wir darauf einfach nochmal ein bisschen näher ein. Da finde ich nämlich ganz spannende Aspekte dabei. Was ich mich gerade beim Thema, du hast ja angesprochen, Circular Materials und End-of-Life Recyclability, das ist quasi sehr ähnlich. Ne? Irgendwann entscheidet man natürlich, dass das End-of-Life tatsächlich eines Bauteils oder einer Komponente gekommen ist und das ist dann ganz grundlegend wieder zurückzuführen in den Kreislauf. Circular Materials, natürlich all das, was ich auch direkt schon wirklich wiederverwenden kann. Aber da stelle ich mir gerade eine Frage. Ist es eigentlich oder anders gefragt, betrachtet ihr auch, sagen wir mal, die Weiterentwicklung von Recyclingmöglichkeiten, also auf der Seite des Recyclings, was ist möglich überhaupt zu recyceln, oder geht ihr eher und schaut, was ist heute gut recycelbar und deshalb setzen wir diese Materialien ein? Also weißt du, wo ich mit der Frage herkomme? Also kommt man wirklich vom Material, was heute gute Möglichkeiten hat, gut recycelt zu werden? Oder schaut man auch nach vorne, was das Thema tatsächlich Recycling-Innovation angeht? Also wie kann ich in Zukunft eigentlich bestimmte Materialien noch besser recyceln? Man könnte ja das Thema Recycling halt aus diesen beiden Richtungen im Prinzip angehen.
Genau, also man kennt gewisse Materialien, die sind sehr gut recycelbar, das wissen wir schon aus der Historie, die werden natürlich auch verwendet und da wird natürlich auch Pilotprojekte gestartet, da werden geschaut, dass man das dann noch verbessern kann, man kann immer alles noch verbessern, aber ein wichtigerer Ansatz, und ich finde, das ist das, was wir auch fokussieren in den Marken für unterschiedlichen Pilotprojekten, ist, dass wir neue Materialien uns anschauen, die man vielleicht aus der Geschichte her jetzt nicht sagt, die kann man recyceln, kann man gut recyceln, sondern eher, was gibt es für neue Materialien, also Zusammenspiel, was vielleicht aus erneuerbaren Materialien kommt, wie kann man die recyceln, kann man die vielleicht verbinden mit anderen Materialien, dass sie dann gewisse Leistung dann und Sicherheit gewährleisten können, wie es eigentlich unter der Mobilindustrie oder egal in was für eine Industrie man es betrachtet, da ist dann natürlich auch gewährleistet. Also da schaut man die beiden Themen werden gleich betrachtet, obwohl jetzt gerade mehr der Fokus ist auf, welche neuen Materialien kann ich in mein Produkt reinstecken, da die nicht recycelt worden konnten früher, sondern jetzt Fokus auf neue Technologien zum Beispiel, wie man Materialien dann verwendet werden kann, also recycelt verwendet werden können.
Da finde ich auch ganz spannend, da greift ihr ja sozusagen auch in ja ein Kompetenzfeld rein, was ihr vielleicht bei Magner ja gar nicht so originär habt. Also ihr baut da ja auch eigene Kompetenzen auf. Aber wie ist denn da so ein bisschen das Verhältnis zwischen, wie sehr man da auch mit Partnern, auch aus der Recycling-Industrie, da ist ja in den letzten Jahren eine Industrie ja entstanden, was heißt in den letzten Jahren, jetzt in Jahrzehnten kann man sagen. Aber wie ist denn da so ein bisschen das Verhältnis? Wie viel eigene Kompetenz bringt ihr da mittlerweile? Wie weitreichend ist denn da eure Kompetenz jetzt schon, selber an diesen Konzepten zu arbeiten? Oder setzt ihr doch sehr stark da auf Partner?
Also wie wir am Anfang erwähnt haben, egal was im Nachhaltigkeitsbereich man betrachtet, Kooperationen und Partnerships, das sind uns um und auf, das sind wichtig. Weil wir in Magna haben, wir haben unsere Expertise, wir haben unsere Gruppen mit, jede Gruppe hat einen eigenen Group Sustainable Materials Champions, die haben ihre Group Sustainability Leads, wir eigene Teams, die sich fokussieren auf, je nachdem, was für Gruppe spezifische Materialien, fokussieren sie dann auf dort auch auf neue Technologien und neue Materialien für diese Gruppe speziell. Aber natürlich Partnerschaften mit externen Firmen sind immer noch ein großes Thema, weil so gut man jetzt Experten in eine Firma reinbringen kann, es gibt noch immer noch wirklich Experten im äußeren Bereich, im externen Bereich, die sich wirklich dann 100% die ganze Firma mit 100 Leuten auf das fokussieren, und da kann man einfach dann wirklich dann von der Expertise und von dem Knowledge von externen wirklich dann zehren. Und wie gesagt, Kooperation ist ein wichtiges Thema der Nachhaltigkeit. Wir in unseren Firmen wenden, kann man so viel machen, wie es nur geht, aber wenn man das ganzheitlich betrachten will und wirklich einen großen Einfluss auf die Umwelt haben will, einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben will, dann muss man natürlich mit allen Partnern der Lieferkette und mit Kunden natürlich zusammenarbeiten.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, man schaut natürlich auch viel auf neue Materialien. Wenn ich jetzt gerade aber mal auf sozusagen genau das Gegenteil schaue, nämlich auf die Klassiker im Automobilbau, die du auch schon angesprochen hast, nämlich zum Beispiel Aluminiumstahl, also Werkstoffe, die man sehr, sehr gut kennt, sehr, sehr gut beherrscht, aber auch in Sachen Recycling eben auch sehr gut beherrscht, etwas, was ihr bei Magna ja auch sehr stark einsetzt. Wie groß würdest du denn so den Einspareffekt eigentlich beziffern vom Einsatz von recyceltem Aluminium, recyceltem Stahl? Und vielleicht noch so eine Anschlussfrage: Wie reagieren denn Kunden OEM-seitig eigentlich auf den Einsatz von in dem Fall recycelten Materialien? Gab es da Skepsis? Gab es Skepsis, was die Materialeigenschaften angeht, wenn Stahl, Aluminium recycelt ist, was Sicherheitsanforderungen angeht? Vielleicht nimmst du uns da mal ein wenig mit.
Ja, also wie wir vorher erwähnt haben, Aluminium und Stahl sind die Materialien, da haben wir am meisten Knowledge von, wie sie sich verhalten und wie gut sie recycelt werden können. Aber das Einsparungspotenzial ist immer sehr groß. Da ist halt die Frage, der Vorteil von diesem recycelten Aluminium und Stahllegierung oder vom Stahlaluminium und Stahl im Allgemeinen ist, dass man CO2-Emissionen auch schon einsparen können. Man sagt, ja, verwendet jetzt dieses Material post-industrial oder post-consumer und nimmt jetzt nicht Virgin-Material, also Rohmaterial von Abbau von der Mine hin zum Transport, Vorbereitung des Materials und dann als Einsatz in ein Produkt. Wie erwähnt habe, das Post-Industrial gibt es zwei unterschiedliche Recycling-Maßnahmen oder von Werten, die man redet eigentlich. Das ist einerseits das Post-Industrial Recycling-Zart von Aluminium und Stahl. Das war praktisch, ja, nach der Produktion oder in der Produktion schon, wenn Abfall entsteht oder Aluminium und Stahl als Abfall entsteht, dass man es wieder dann sofort in den Stoffstrom wieder zurückführen kann. Da ist natürlich sehr hohes Potenzial, weil man braucht jetzt praktisch nichts vorbereiten, nichts mehr anpassen, sondern das Material ist eigentlich als Abfall, wird wieder direkt verwendet werden. Da kann man Energien von 90% und CO2 von ungefähr 80% sogar einsparen. Und spricht man jetzt dann von Post-Consumer Recycled Materialien, da spricht man wirklich dann am Ende des Lebenszykluses, nachdem der Consumer, also beim Auto, wenn das Auto fertig ist, irgendwann kann es nicht mehr fahren, irgendwann muss es dann recycelt werden, dann muss es da natürlich wieder auch zurückgeführt werden. Und ja, weil man da erwähnt hat, das mit Kunden, und haben einen sehr großen Interesse an das eigentlich. Vor allem auf den Post-Consumer-Rezyklat, weil das ist ja das, was im Endeffekt das, was schwerer ist, wieder zurückzuführen in einen Kreislauf oder in den Stoffstrom. Und da arbeiten wir eigentlich viel mit Kunden zusammen. Einige Kunden haben auch wirklich Targets dafür gesetzt, sei es für CO2-Limits von den Materialien, die verwendet werden, aber auch Limits für den prozentualen Gehalt von recycelten Aluminium und Stahl in einem Material. Und egal, wenn man sagt jetzt, ja, sehr interessiert, aber natürlich ist Sicherheit und Performance natürlich immer noch wichtig. Kosten ist natürlich auch wieder ein Thema. Aber man sieht wirklich den Shift von den Kunden gerade, okay, wir wollen nachhaltig sein, aus einem Grund, den jeder für sich dann selbst definieren kann. Mhm. Und wie kann ich das in meine Lieferkette bringen und was für Vorgaben kann ich geben, dass wir in diese Richtung gehen, wie ein Kunde oder wie wir gehen wollen.
Jetzt haben wir gerade, und deswegen finde ich es spannend, weil ich bin jetzt eingestiegen, dass du gerade viel auch über neue Materialien gesprochen hast und habe dann jetzt erstmal auf Aluminium und Stahl geswitcht. Aber möchte trotzdem aber neue Materialien noch kurz ansprechen, weil ihr habt auch zum Beispiel einen Türträger aus Naturfasern entwickelt. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das angegangen seid. Was macht dieses Bauteil so besonders? Und natürlich lassen sich da jetzt Erkenntnisse auch auf andere Bauteile übertragen?
Ja, sicher. Also dieser Türträger von einer X-Series-Gruppe hat sich der Fokus auf Naturfasern, also einerseits auch Hanf innen in den Türträger integriert. Und natürlich, wenn man sagt, wie wir vorher erwähnt haben, wenn man neues Material nimmt, das muss auf Herz und Nieren getestet werden. Da muss es mal Pilotprojekte gehen, macht man Kooperationen mit Zulieferern, macht man Kooperationen mit Kunden und testet es wirklich nicht nur in der Entwicklungsphase auf, wie schaut es mit den CO2-Einsparungen aus und Energieeinsparungen aus, sondern wie schaut das Verhalten des Materials in einem fixfertigen Bauteil dann aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem Naturträger hernehmen, die Naturfaser, hauptsächlich aus Hanf gebaut worden, da spricht man von wirklich 70-90% von diesem nachhaltigen Material kann ersetzt praktisch das klassische Material, was in Türträger verwendet worden ist. Und das hat natürlich ein sehr großes Einsparungspotenzial, sehr großes Potenzial, nicht nur CO2-Einsparung, sondern auch Kosteneinsparung, weil es ja auch Hanf ein sehr Naturfasern ein sehr schnell wachsender, oder im Verhältnis jetzt zu Stahl oder Aluminium ein schnell wachsender Material ist. Wenn man halt im Vergleich zu anderen Materialien, die verwendet werden, Türträger anschaut, man hat auch der Gewichtsersparnis, was ja auch wieder gut fürs ganze komplette Fahrzeug eigentlich ist. Und durch Testen sind wir auch dann, also eine Gruppe dann auch dazu kommen, dass auch eine erhöhte, sehr gute Sicherheit, dadurch, dass Hanf halt ihre eigenen Spezifikationen hat, hat man auch eine sehr gute Schlagfestigkeit und auch sehr Sicherheit im Türträgerbereich, also für den Türträger. Und ja, wie man auch bei egal was für Materialien man jetzt anschaut, genau, oder und wenn es ein Pilotprojekt durchführt, man sieht dann einfach auch, okay, das Material verhält sich so. Und dann überlegt man natürlich auch, okay, kann man das vielleicht für andere Komponenten verwenden? Bei Hanf oder bei Naturfasern zum Beispiel sehr gut für Innenraumkomponenten, Verkleidungen oder Paneele oder Verbundwerkstoffe, also für Verstärkung von Kunststoffen. Aber auch, weil es eine Naturfaser ist, auch als Isolationsmaterial.
Ja, du hast jetzt ja gerade auch nochmal gesagt, dass es sich auch auf Pilotprojekte handelt in dem Bereich, was natürlich total wichtig ist und eminent wichtig ist, um auch die Nachhaltigkeitsziele am Ende des Tages zu erreichen, ist ja solche Zirkularität auch in einer Produktstrategie umzusetzen und wie gesagt, nicht nur in einem Pilotprojekt, Leuchtturmprojekt Status zu belassen, sondern natürlich auch zu skalieren und dann auch in eine Großserie umzusetzen. Wie gelingt das, Magna? Wie kann man das hinbekommen? Und welchen Bereichen seid ihr da schon weiter?
Also von zirkulären Produktstrategien oder von Pilotprojekten zur Serienfertigung kommt man eigentlich nur mit zwei Themen, mit Kooperation mit Kundenlieferanten. Also Kooperation ist wirklich, kommt öfters vor schon im Podcast. Also ein sehr wichtiges Thema in Nachhaltigkeit. Und das zweite Thema ist wirklich das, wenn einmal eine Idee praktisch entstanden ist und sagt, ja, wir würden das gerne machen, wir kooperieren jetzt mit unserem Zulieferer, mit unseren Kunden, wir würden das machen gerne für euer Produkt zum Beispiel, dann muss dieses Material oder dieses Projekt getestet werden. Das muss, das war meistens ein jahrelanges Projekt, was dann durchgeführt wird, dass man wie kann man das ganze Material bekommen, wie kann man das verarbeiten, wie wird das, wie verhält sich das Material zu anderen Materialien in dem Produkt und wie, ja, wie schaut es mit Sicherheit aus, wie schaut es mit anderen Spezifikationen aus? Das wird ein jahrelanger Prozess, dass das Produkt getestet wird und dann mal in einem Pilotfahrzeug dann, weil bei einem Zürcher Pilotfahrzeug dann getestet wird und erst nach wirklich einer langen Testphase oder nach Überprüfungen, Pilotierung und Projekten wird das dann erst geschaut, okay, kann es verwendet werden für allgemein und dann ist es eigentlich dann soweit nach einigen Jahren, okay, jetzt können wir das als Großserie auch anbieten, wenn wirklich alles getestet wird und wirklich die kleinen Gimmicks aus, also entfernt werden können.
Wir wollen nochmal so ein bisschen jetzt auch mal schauen, so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen und auch nochmal ein bisschen in den Innovationsbereich. Was ist denn noch möglich? Was gibt es denn noch für Potenzial, da auch noch neue Dinge einzusetzen, neue Tools einzusetzen? Wir bei Automotive IT, unserem Magazin, beschäftigen uns ja viel auch mit dem Thema Digitalisierung. Markus, du hast es auch in deinen Ausführungen zur CO2-Reduktion, zur Messbarkeit dieser Reduktion eben auch gesagt, dass ihr ein Dashboard einsetzt, dass ihr da auch auf digitale Tools setzt. Ja, welche Rolle spielen denn solche digitalen Tools und vielleicht auch virtuelle Entwicklungsmethoden am Ende des Tages, um diese Nachhaltigkeitsziele auch wirklich umzusetzen? Was nutzt ihr da schon? Woran experimentiert ihr? Was probiert ihr aus?
Also von unserem Thema aus, digitale Werkzeuge, mir fällt jetzt das ganze KI und die KI-basierten Design-Tools jetzt rauskommen und all diese virtuellen Effekte, die helfen natürlich nicht auch schon in der im Start der Entwicklung oder beim Start des Auswahls eines Produkts. Zum Beispiel kann man mit digitalen Werkzeugen Simulationen, Modellierungen von Produkten und Prozessen durchführen, bevor man überhaupt das Material schon in der Hand hat. Und man kann dann sehen, okay, wie schaut es mit Ressourcenverbrauch aus, wie schaut es mit Emissionen aus von der ganzen Lieferkette. Und man kann da wirklich diese Prozesse optimieren. Okay, wenn man jetzt auf KI basiert, ein bisschen schaut, so KI-basierte generative Design-Tools können halt kann man optimale Produktdesigns vielleicht erstellen, das durch die KI gerade so ziemlich schnell und dann kann man das ja auch, bevor man wirklich dann in die Produktion geht oder wirklich, wie gesagt, das Material in der Hand hat, dann schon sehen, was ist möglich und wie ist der Einfluss von Materialverbrauch, von Ressourcen, von Energieverbrauch, Emissionen im Ende, zum Schluss dann redet, von Emissionsverbrauch, wie das kann man praktisch schon bevor sehen, bevor man irgendwie dann die ganze Maschinerie in Staaten kommt oder auch besser Transparenz oder Rückverfolgbarkeit über die Lieferkette, wenn man sieht, wir haben diese unterschiedlichen Materialien, würden wir gerne verwenden für dieses Projekt, wo kommen die her, kann man da irgendwas optimieren, dass man Transportweg optimiert oder dass wir regional spezifisch nach Spezifikationen, weil Materialien in unterschiedlichen Regionen sind, auch wieder unterschiedliche Spezifikationen, was kann da eigentlich was gibt es für Möglichkeiten, dass man das umsetzen kann eigentlich?
Markus, vielleicht mal in deine Richtung gedacht, als Energiespezialist und Spezialist für Energiegewinnung, Energieverbrauch. Jetzt gibt es natürlich in Sachen Digitalisierung eine Krux und in Sachen KI eine Krux, nämlich die selbst ist extrem energieintensiv. Ja? Das heißt, auf der einen Seite helfen einem sozusagen digitale Tools im Unternehmen natürlich auch weiter, effizient zu sein, Übersichtlichkeit zu schaffen. Und gerade wenn wir an Gen AI oder Agentic AI und Co. denken, gibt es natürlich an anderer Stelle auf der Welt, nämlich dort, wo dann am Ende das Rechenzentrum steht, natürlich einen extrem hohen Energieverbrauch. Muss man das irgendwo, gerade wenn man so ein bisschen auch in dem Bereich eine Digitalisierungsstrategie mitdenkt, auch so ein bisschen mitbedenken oder ist das ohnehin noch ein bisschen schwierige Gemengelage?
Also ich würde mal so sagen, also wenn man es jetzt mit betrachtet in der Kalkulation, wenn es um Energiemaßnahmen geht, ob jetzt dann die KI-Maßnahme, wie viel Energie die jetzt direkt dann in der Verarbeitung verbraucht, haben wir uns persönlich noch nicht so angeschaut. Das ist aber ein spannendes Thema und interessanter Blickwinkel auf das Ganze. Persönlich bin ich der Meinung, dass, so wie wir jetzt unsere ersten Pilotprojekten gestartet haben, AI einzusetzen in der Analyse von Daten und dadurch Projekte zu initiieren, glaube ich, dass dadurch die Energieeinsparung per se höher ist. Das ist jetzt aber Glauben und nicht jetzt wirklich mit Zahlen belegt. Aber wir reden ja über das ganze Thema Scope 3 genauso, ja. Und die anderen Unternehmen haben ja ihre Nachhaltigkeits- oder Dekarbonisierungsziele. Und stellen ihre Rechenzentren auf erneuerbaren Strom um. Ja. Da glaube ich, dass die die ganze, jetzt nicht nur unsere Industrie, sondern auch jetzt die Rechenzentren und so weiter mit ihren Zielen einen Beitrag dazu leisten, ja, um eben so effizient wie möglich zu sein oder auch der Strom, der was dafür braucht, dass aus erneuerbaren kommt und so. Aber ja, kein schlechtes Gewissen dabei.
Ja, ihr beiden, wir biegen so langsam, aber sicher so ein wenig auf die Zielgeraden ein. Und ich möchte ganz gerne jetzt zum Ende vielleicht nochmal so etwas aufgreifen, womit wir fast so ein bisschen gestartet sind, einfach um so einen kleinen, den Kreis sozusagen zu schließen, um auch tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit mal im Bild zu bleiben. Vielleicht mal in kurzen Worten, was motiviert euch persönlich, jeden Tag an nachhaltiger Mobilität zu arbeiten?
Jetzt fange ich ganz kurz an. Also was motiviert mich persönlich? Ich schließe zu dem an, was ich am Start gesagt habe. Also das, was ich heute tue, dass das einen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen hat und das auch mit der nachhaltigen Mobilität. Und mein oder unser Beitrag von unserem ganzen Team ist ja eben, so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen oder so wenig, also so alles zu CO2-frei, fossilfrei, CO2-frei und fossilfrei zu bekommen. Das ist meine tägliche Motivation, da einen Beitrag zu leisten an dem Ganzen. Und da beziehe ich meine Motivation raus.
Ja, da kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Also Thema für mich, Nachhaltigkeit, großes Thema für mich. Und vor allem auch, bin ich auch jetzt dann auch bald mal Vater. Und im Hinblick auf die unsere zukünftigen Generationen, dass wir schauen können, dass wie können wir unsere Gesellschaft und unsere Umwelt, die wir jetzt noch auch so gut nutzen können, wie wir sie nutzen, auch für zukünftige Generationen bereitstellen können und gewährleisten können. Das ist für mich ein hohes Thema, großes Thema. Mhm.
Zum Allerabschluss nochmal eine Frage, die wir eigentlich auch immer ganz gerne stellen unseren Experten, wenn wir diesen Podcast haben, wenn wir ja über Wege, die ein Unternehmen geht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, jetzt in eurem Fall das Thema Nachhaltigkeit. Was würdet ihr denn vielleicht, wenn ihr das machen wollt, Unternehmen raten, wenn die am Anfang ihrer sozusagen Nachhaltigkeits-Roadmap stehen und ihres Weges stehen? Was ist denn das, womit man starten sollte, um das Thema Nachhaltigkeit, wie ihr ja ganzheitlich anzugehen? Was würdet ihr ihnen sagen?
Ich würde da gern zwei unserer Core-Values von Magna vielleicht zitieren. Und eine davon ist Think Big. Und Think Big würde ich in den Bezug zu nehmen, wenn es um die Vision und um der Nachhaltigkeit oder der Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen geht, dass man da nicht zu klein denkt, sondern wirklich große Vision, ja, und das Ziel setzt. Und dann, wenn es so Richtung Zielsetzung geht, eines unserer zweiten Core Values ist Be Collaborative. Das heißt eben zusammenarbeiten. Das heißt eben, wie wir es schon im Podcast heute besprochen haben, zusammenarbeiten, einen Schulterschluss zwischen den Kunden, den Lieferanten, genauso aber mit den Mitarbeitern vom Unternehmen macht, um hier das Ziel zu erreichen und jeden mit auf die Reise nimmt. Und das sind die zwei Themen, die was ich mitgeben würde, wenn jemand damit startet.
Michael, und
Klarheit schafft über die Ziele und dann auch, aber das Schritt für Schritt runterbricht und das zum Erreichen.
Michael, hast du noch eine Stellschraube, an der du als erstes drehen würdest, wenn du auf die herausfordernde Roadmap Nachhaltigkeit gehen würdest?
Also für ein Unternehmen, das noch nicht wirklich gestartet hat, alle Punkte, die der Markus erwähnt hat, würde ich jetzt auch unterschreiben. Eines der wichtigsten Punkte, wenn man sagt, eine Zielsetzung reden, ist, was ist mein Status gerade in der Firma? Jetzt nicht nur auf Daten ist ein guter Start, wer das sagt. Mhm. Wie sind meine Daten? Wo starte ich? Und wo will ich hin? Und dann wirklich dann Schritte setzen, Milestones setzen. Wie komme ich dahin, wo ich hin will?
Ja, schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank haben wir zu sagen, Markus, Michael, dass ihr heute mit dabei wart, dass wir über dieses spannende Thema Nachhaltigkeit, ihr habt es eingangs gesagt, eigentlich sprengt es eine Podcast-Folge, ja, es ist auch so, wir konnten viele Sachen eher etwas streifen, aber genau dafür ist es natürlich auch da, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach die Inspiration mitzugeben, dieses Thema vielleicht aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, im eigenen Unternehmen vielleicht nochmal ein bisschen, nochmal weiter zu denken, also ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit dabei wart. Danke natürlich auch aber an Magna an sich für die Partnerschaft der heutigen Folge. Alle Infos auch zum Thema Nachhaltigkeit bei Magna gibt es natürlich nochmal in den Shownotes. Dankeschön, Markus, Michael, und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Dankeschön.
Danke, Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.